Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute hört ihr wieder einmal Petra Sieder-Grabner, die letzt länger nicht zu hören war, aber ich bin jetzt wieder im Studio und nehme wieder Folgen auf und habe heute einen besonderen Gast, nämlich Fred O'Hennen. Hallo, lieber Fred.
Hallo, liebe Petra.
Wer von euch Hörerinnen und Hörern ihn nicht kennt, ich werde ihn jetzt kurz vorstellen. Eigentlich ist er in der Steiermark, glaube ich, ziemlich bekannt, aber vielleicht darüber hinaus, und da hoffe ich ja, dass wir auch Hörerinnen haben, die nicht nur in der Steiermark leben und hier die Kunst und Kultur des Landes verfolgen, sondern auch darüber hinaus und deshalb. Er hat schon vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, damit möchte ich eigentlich beginnen, ein Leben in zwei Welten, nämlich als geboren in Nigeria und zwar in Nifor, das ist in der Nähe von Benin City. Solange der Fred nickt, weiß ich, dass das richtig ist, was ich sage. Er ist dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat die Schule abgeschlossen, auch eine Ausbildung gemacht, eigentlich zum Gymnasiallehrer für Englisch und Religion, danach noch Geschichte studiert und da gibt es dann den Bruch. Er konnte Geschichte nicht fertig studieren und floh aufgrund der Studentenunruhen. Er war dann politisch verfolgt 1989 nach Österreich und kam über Budapest, Reiskirchen nach Graz. So, das war mal der erste Teil deines Lebens. Dann machtest du auch hier weitere Ausbildungen. Was habe ich gesagt, zum diplomierten Außenhandelskaufmann. Fred hat mir im Vorfeld schon erzählt, das hat er dann nie wirklich ausgeübt. Er ist aber ganz was Besonderes, nämlich seit 1999 bei ISOP tätig und dort für die interkulturelle Bildungsarbeit. Das heißt, er geht in Kindergärten und Schulen, versucht den Kindern und Jugendlichen die andere Kulturen beizubringen, beziehungsweise auch die Angst davor zu nehmen, über Rassismus und Diskriminierung zu reden. Und noch etwas, warum er gerade jetzt beim Kunstfunken ist, er ist auch ein Autor und hat schon mehrere Bücher geschrieben. Eines habe ich erwähnt, aber das jüngste Buch, 2023 erschienen, heißt Ebowa, das Leben einer Frau, wo es um Glaube, Aberglauben und Tradition geht. Darüber reden wir dann später. Er ist seit 1996 österreichischer Staatsbürger, verheiratet und hat 2 Kinder. Jetzt ist mir in der Biografie etwas Lustiges aufgefallen. Du hast auch den Zivildienst in Österreich absolviert.
Ganz genau, bei der Caritas.
Da würde ich gern anfangen. Wie kam das, dass du zum Zivildienst unter Anführungszeichen musstest, oder?
Was heißt musste? Ich habe bewusst um die Staatsbürgerschaft eingesucht, ja. Und es gibt Rechte und es gibt auch Pflichten. Und meine Pflicht war, den Zivildienst oder…
Hättest du auch sonst zum Bundesheer müssen?
Genau, entweder aha. Oder. Und ich wollte den Zivildienst machen und ich habe bei der Caritas nachgefragt, ob ich den Zivildienst dort leisten kann. Und ich hatte das Glück gehabt. Denn ohne diese Zeit hätte ich eben dieses Projekt, das ich heute mache, nicht machen können. Ah. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Zeit genutzt habe, um die Vorbereitung damals eben zu machen. Ja.
Ah, weil das war so auffällig. Also der Zivildienst gehört dann zu den Pflichten, wenn man österreichischer Staatsbürger wird.
Ich denke, das ist schön. Und wenn ich nicht machen wollte, dann hätte ich überhaupt nicht Ansuchen brauchen. Es gibt, wie gesagt, Rechte, die wir alle haben, aber auch Pflichten.
Ja, das ist schön.
Auch dem Staat gegenüber. Ja. Und für mich war das eine Ehre und auch eine Pflicht, die ich gerne gemacht habe.
Sehr schön. Jetzt ist es so, in deiner Tätigkeit, ich habe auch etwas Schönes gelesen, es geht um diskriminierungsfreie Begegnungsräume. Das Spannende ist, dass das erwähne ich eh fast jedes Mal. Wie die meisten wissen, gibt es in der Steiermark schon einen langjährigen Prozess, die Kulturstrategie 2030. Und auch hier reden wir von Begegnungsräumen oder von unterschiedlichen Räumen und Feldern, die mit Kunst und Kultur befüllt oder durchflutet sein sollen. Jetzt dieser diskriminierungsfreie Begegnungsraum. Ist das ein Unterschied, ob du ihn für Kinder und Jugendliche schaffst oder für Erwachsene?
Ich arbeite mit Menschen, sage ich immer, und für mich gibt es überhaupt keine Altersgrenze. Mhm. Das heißt, ich sage immer, ich arbeite mit Menschen von 0 bis 99. Ich arbeite mit Kindern, ich arbeite mit Jugendlichen, ich arbeite mit der Polizei, ich arbeite mit Richterinnen, ich arbeite mit Firmen, also ich arbeite mit Menschen, die mit Menschen arbeiten, um klarzumachen, dass die Gesellschaft heute anders geworden ist. Und für mich ist die Frage, wie leben wir in der Steiermark gemeinsam in Vielfalt? Ja, das Thema Vielfalt ist bei mir sehr, sehr wichtig und sehr groß geschrieben, dass wir sagen, wir schauen alle anders aus. Wir sind nicht gleich groß, nicht gleich klein. Wir haben auch nicht immer die gleichen Hautfarbe. Es gibt Menschen mit Behinderung, Menschen auch mit anderer sexueller Orientierung. Aber wir sind alle gleich. Und wenn man teppert ist, wenn man dumm ist, wenn man was Falsches macht, dann gehört diese Person bestraft.
Ja.
Und sonst gar nicht. Aber wir müssen gemeinsam auskommen. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass man mich nicht mehr abschieben kann. Ich bin Steirer und das seit 96. Ich lebe in dieser Stadt und ich muss meinen Beitrag dazu leisten, dass das Zusammenleben in Vielfalt funktioniert. Und das mache ich mit allen von 0 bis 99.
Das ist total spannend. Ich meine, ich weiß ja, wir kennen uns ja schon seit langem. Wir haben das heute rekonstruiert, schon seit 20 Jahren. Und mehr als 20 Jahren. Und es war so, als ich dich kennenlernte, ich war mit in einer Schule, als du dort einen deiner Workshops gemacht hast und da ging natürlich ganz viel Vermittlungsarbeit auch über Trommeln, Singen, die Kulinarik und so weiter. Ich weiß aber, ich habe in einer Zeitung nachgelesen, du sagst, wir sind kein Trommelworkshop, sondern wir sind Pädagogen. Wie wichtig ist dieses, sind so Elemente wie Musik und eben Kulinarik, um etwas zu vermitteln?
Ich bin so froh, dass du diese Frage gestellt hast, weil es ist sehr verbreitet, wenn man schwarz ist oder dunkelhäutig ist, dann ist man automatisch ein super Musiker, super Trommler, super Tänzer und das ist mir einfach so wenig. Das ist mir so wenig. Ich habe in Nigeria nie Musik gemacht. Ich habe in Nigeria nie getrommelt.
Okay.
Ich habe nur gesehen, als ich eben diese Idee hatte, mit Kindern zu arbeiten, weil ich der Meinung bin, wenn man gegen Ängste, gegen Scheu, gegen Rassismus arbeitet, dann kann man nicht früh genug beginnen. Und dann war ich im Kindergarten, da sehe ich, Musik ist wichtig. Und wenn ich aus Afrika komme, dann erwartet man, dass ich diese Musik mache. Also habe ich dann einen Kurs besucht bei einem Oststeirer, der mir das Trommeln beigebracht hat. Ich bin kein Musiker, ich bin Pädagoge, ich habe was gelernt, was studiert. Musik ist ein Teil dieser Arbeit. Wenn man mich heute anruft und sagt, Fred, komm bitte zu uns und du mit uns trommeln, dann gehe ich nicht hin. Weil das ist mir einfach so vorurteilshaft und ich brauche das nicht. Ich bin mehr als das. Trommeln ist ein Teil meiner Kultur, dort wo ich geboren bin, aber es ist mir so wenig, wenn man von Afrika spricht und von der Kultur Österreichs. Aber es ist für mich ein Teil der Methode, um die Kinder, um die Jugendlichen zu erreichen, um ihnen zu sagen, dass wir zusammengehören. Ja? Es ist auch eine Überraschung, dass die Musik oft hängen bleibt. Das verstehe ich. Die Kinder lieben das. Es macht mir auch Freude, aber es gibt noch andere Sachen, die wir machen. Kochen ist auch ein Teil. Tracht, ja. Auch das Angreifen, weil viele Kinder glauben heute nach wie vor, dass die Farbe also runtergeht.
Also,
wenn sie mir die Hand geben, dass sie einfach sich trauen, mir nachzukommen, mir die Hand geben, ich ihnen auch die Hand gebe, Entschuldigung, und so tun, ich greife sie und sage, deine Farbe geht auch nicht weg, so wie bei mir. Wir lachen. Ja, das Buch heißt IQ, das ich leite, und IQ, das ist ein Wort aus meiner Muttersprache Edo, eine von 400 Sprachen, die man in Nigeria spricht und bedeutet spielend erleben. Das heißt, wir versuchen, diese kleinen Kinder spielerisch zu erreichen. Durch Musik, durch Tanz, durch Kochen, durch Basteln und so weiter. Aber wenn ich dann ins Gymnasium gehe, in die Neumitterschule gehe, zur Polizei gehe. Mhm. Ich unterrichte in der Polizeischule seit 19 Jahren. Dann mache ich keine Musik. Mhm. In den Schulen, Gymnasium oder Neumeterschule schon. Mhm. Das ist auch ein kleiner Teil. Aber wenn ich dann mit der Polizei oder mit Richterinnen arbeite, dann ist Musik nicht dabei.
Was machst du denn dort?
Dann reden wir über das Thema Zusammenleben in Vielfalt. Was heißt Missverständnis? Was heißt Migration? Wir alle kommen aus verschiedenen Ländern. In Graz, sagt man, leben Menschen aus 160 Nationen. Und die Polizei ist Freund und Helfer. Das heißt, die Polizei ist nicht nur für die, ich sage jetzt, für die weißen Österreicherinnen, sondern für alle. Und die Polizei muss mich begegnen. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten, Missverständnisse, die oft zu Konflikten führen. Und das wäre einfach das Thema Kultur, Gewohnheit, diskutieren, ja, berichten. Die dürfen berichten über ihre Erfahrungen. Ja. Also das sind meine Seminare, die ich mache, und da ist Musik kein Teil vom Seminar.
Es ist ja auch so, dass bei, gerade wenn man über Kulturen spricht, ja auch ganz viele Klischees nach wie vor wirken oder da sind. Es gibt ja auch innerhalb von Österreich unterschiedliche Klischees zu den einzelnen Bundesländern. Keine Ahnung, die Wiener sind grantig und die Kärntner haben so ein weiches Herz und die Steirer lieben Lederhosen und Kernöl. Also auch da, und das wird ja wahrscheinlich, wenn man dann von außen kommt, so wie du, wie geht man dann mit Klischees, die einem selbst betreffen, um, weil irgendwas wird gedacht.
Dass die Kärntnerinnen ein weiches Herz haben, das weiß ich, du bist ja aus Kärnten.
Ja, genau, das hört man noch immer.
Hört man nicht unbedingt. Der Fehler, den wir hier machen, wenn wir von Afrika sprechen, ist, dass wir so tun, als wäre Afrika ein Land. Mhm. Das Land Afrika. Das hat sogar eine Ministerin vor ein paar Monaten in zwei Sätzen genau das auch bestätigt. Das Land Afrika, hat sie dreimal gesagt in zwei Sätzen. Und das ist das Erste. Afrika ist nicht gleich Afrika. Es gibt auch Unterschiede. Europa hat 47 Nationen. Afrika hat 55 Nationen. Wir sprechen in Afrika über 2000 Sprachen. In Europa 224. Das heißt, wir haben Unterschiede, wir haben auch aber Ähnlichkeiten, ja, sagen die auch ganz ähnlich sind. Man kann nicht sagen, die Afrikaner, das ist falsch. Mhm. Das ist der Nigerianer, das ist der Ägypter, denn Ägypten ist auch in Afrika. Tunesien ist auch in Afrika. Afrika ist riesig, ist groß. Und man muss langsam beginnen, auch zu unterscheiden. Ja, diese Klischees, die sind alle arm. Die tragen nur bunte Gewänder. Und so weiter und so fort. Das bringt uns einfach nicht weiter. Und ich sage den Kindern, ja, wir haben Armut. Ja, wir haben Krankheiten. Ja, wir haben Lehm- und Strohhäuser. Aber wir haben auch dieses Gesicht und das andere Gesicht. Afrika ist kein Land, es ist ein Kontinent. Und das muss einfach bewusster werden. Denn diese Vorurteile, die wir haben, können auch den Umgang mit diesen Menschen aus Afrika beeinflussen.
Ja, es geht eigentlich um Differenzierung.
So ist es.
Weil
das.
Sonst würde ich ja auch immer von einem Europa reden und Österreich geht da auch unter.
Ganz genau.
Es wäre genauso, wenn ich nur von Afrika rede und Nigeria geht dann auch damit unter.
Dass man einfach das Land sagt, von welchem Land sprechen wir. Mir zu sagen, wir bauen eine Schule in Afrika, ist mir so blöd und so. Und,
das sind viele tausend Kilometer möglich.
Und wir bauen eine Schule in einem Dorf, in einem Land in Afrika. Ja, wir tun Kinder retten in Äthiopien, in Senegal, in Nigeria. Fein, aber Afrika, das ist einfach. Und wenn du dann fragst beim Seminar, nennt mir bitte ein Land in Afrika. Und von 25 Menschen, die dort sitzen, habe ich oft nur 7, 8, 9 Länder. Und das ist zu schade. Ich will sie nicht testen. Man muss sich damit beschäftigen. Aber du kannst einfach von einem Kontinent nicht immer sprechen und so viele Vorurteile haben, wenn du nicht mal die Länder kennst.
Ja.
Es ist nicht okay.
Jetzt, ich habe drüber nachgedacht, wenn du jetzt quasi, du kennst beide Kulturen, Österreich und Nigeria, und immer überlegt, wo siehst du in diesen beiden Ländern die Stärken?
Naja, Struktur.
Tust du eigentlich, ich meine, das ist vielleicht noch eine vertiefende Frage, neigt man dazu zu vergleichen oder wie geht man damit um, wenn man wirklich zwei so verschiedene Kulturen, in der einen aufgewachsen ist, in der anderen jetzt lebt, wie verbindet man die oder verbindet man sie gar nicht oder?
Es ist schwer. Deshalb mein Buch Ein Leben, zwei Welten. Ja? Man verlangt immer von uns, ihr müsst euch integrieren. Mhm. Ihr müsst euch anpassen. Ich kam hier mit 24, das heißt, ich war schon erwachsen. Ich habe studiert, ich habe gearbeitet und dann bin ich auf einmal da. Unvorbereitet. Mhm. Wenn ich reise, wenn ich Urlaub mache, dann suche ich ein Land aus, dann tue ich mich vorbereiten, dann fliege ich bewusst hin. Mhm. Aber wenn man flüchtet, weil es wird immer vermischt, Migration und Flüchtlinge, es wird immer vermischt, ja. Und wenn die Leute dann flüchten, dann können sie das Land nicht aussuchen meistens.
Es und gibt, dann, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich weiß ja, dein ursprünglicher Plan war ja Amerika.
War Amerika, weil ich dort einen Cousin habe, weil ich Englisch kann, weil ich gedacht habe, mein Leben wäre dadurch leichter. Ich habe eine Person, die auf mich wartet, ich kann die Sprache, ich brauche keine Wohnung, denn er hat ein Haus und so weiter und so fort. Mhm. Es ist aber anders geworden. Mhm. Ja, das heißt, ich kam dann hierher mit 24, unvorbereitet. Meine Eltern haben ihr Bestes getan, um mich zu erziehen, zu erziehen. Das heißt, ich habe meine Mentalitäten, ich habe meine Kultur, ich habe so viel Sachen gelernt. Und wenn ich nach Österreich komme, wo viele Sachen anders sind, dann habe ich meine Probleme. Und wenn ich keine Freunde finde, Menschen, die mich ernst nehmen, die mich respektieren, nicht dulden, nicht tolerieren, respektieren und akzeptieren und bereit werden, mich zu begleiten und mir zu zeigen, wie man hier lebt, dann kann ich Sachen aufnehmen. Ja, aber das passiert oft nicht.
Ja, aber dein Naturell ist so offen, ich glaube, dir ist das passiert, dass du Menschen
getroffen hast. Ich habe kein Problem. Ich habe so viele Freunde, ich wäre nicht da ohne Begleitung. Nur das wird oft vergessen. Es wird immer gesagt, ihr müsst euch integrieren. Yeah. Aber was heißt das? Yeah. Was heißt Integration ohne Begleitung? Was heißt Integration ohne Freunde? Was heißt Integration ohne Wahrnehmung? Was heißt Integration ohne Respekt? Mhm. Ja? Sicher, es ist wichtig, dass man die Sprache dieses Landes lernt. Sicher ist wichtig, dass man weiß, es herrscht hier Menschenrechte. Frauen sind gleich wie die Männer. Das ist keine Frage. Ja, ihr braucht niemanden, der mich zwingt, um die Sprache zu lernen. Obwohl ich damals, vor über 30 Jahren, nicht vorgehabt habe, eure Sprache zu lernen, weil ich gedacht habe, ich bleibe eh nicht. Mhm. Ich will nach Amerika. Mein Glück war diese Familie Neuhold, die mir gesagt haben, ja, du bist weg. Aber solange du hier bist, so langsam beginnen, die Sprache zu lernen. Und wenn du es schaffen solltest, wegzugehen, du kannst die Sprache mitnehmen. Mhm. Wissen ist Macht. Und ich bin Ihnen heute unheimlich dankbar, dass Sie mir oder mich quasi gezwungen haben, deine Sprache zu lernen. Denn ich bin noch immer da nach 32 Jahren.
Du bist noch immer da.
Ich bin noch immer da.
Und ich werde bleiben. Es ist schön, dass du noch immer da bist. Genau.
Denn ich habe zwei Kinder dort. Und eine Frau.
Ich habe das Gefühl, dass du, jetzt kommen wir gleich zu deinem, ich sag mal, zu deiner Literatur. Du bist ja Autor mehrerer Bücher und man hat so das Gefühl, dass du, wenn man jetzt so die Bücher so liest, der erste Titel ist Der schwarze Bär und andere Geschichten aus Nigeria, Die Taufe und andere Geschichten aus Nigeria, dann gab es ein Kochbuch, ein interkulturelles, dann eben das Ein Leben, zwei Welten, diese Autobiografie und das jüngste Buch Ebo war das Leben einer Frau. Jetzt, ich kenne dich ein bisschen und überlegt, wie näherst du dich über das Schreiben diesen Kulturen an und womit setzt du dich da auseinander? Weil das eine ist ja, dass du Geschichten über Nigeria schreibst oder mitgebracht hast und dir mal uns zur Verfügung stellst. Dann die Autobiografie, wo du ganz viel über dein Leben, ich nenne es jetzt ein bisschen, psychoanalytisch aufgearbeitet hast. Hast du einen Plan dahinter oder hast du gewusst oder weißt du dann jetzt auch schon, was das nächste Buch sein wird? Also gibt es da quasi schon einen roten Faden.
Danke dir. Jetzt habe ich die Chance, Werbung für mich zu machen.
Genau. Werbung in eigener Sache.
Ganz genau. Der Schwarze Bär war das erste Buch. Und ich hatte einen Freund, der Peter Scheibengraf, ist leider schon gestorben. Und der hat mir immer Schwarze Bärli genannt.
Ah.
Schwarze Bärli. Und nett und lieb gemeint. Und ich habe ihn sehr gerne gehabt. Er hat mich sehr begleitet auch. Und dann hat er mich einmal gebeten, ein Märchen zu schreiben. Da habe ich gedacht, das ist ein guter Titel. Der Schwarze Bär. Mhm. Und diese Geschichte ist die Erfahrung und die Ablehnung, die ich gehabt habe am Anfang. Also wenn man die Geschichte liest, ja, der Schwarze Bär, genau das habe ich erlebt. Mhm. Also es ist nur zwar eine von 12 oder 15 Geschichten in dem Buch und es war für mich dann quasi die Aufarbeitung von den ersten Jahren in Österreich. Man muss bedenken, ich bin gekommen 89, damals gab es so wenige schwarze also Menschen in Österreich. Es war keine leichte Zeit. Ja, also ich schreibe meine Bücher und Sachen, die ich hier erlebe, Sachen, die ich hier sehe, quasi zu verarbeiten. Ein Leben, zwei Welten. Ich wollte einfach, dass die Menschen sehen, dass Integration und Inklusion nicht so schnell passiert. Mhm. Da müssen alle etwas was tun. Denn ein Wissenschaftler aus Deutschland sagte, um eine Gewohnheit zu ändern, brauchen wir 90 Tage. Um eine Gewohnheit zu ändern, ja, 90 Tage. Und ich kam hierher mit vielen Gewohnheiten, die ganz anders sind, als wir hier gewohnt sein, ja. Wir haben hier gewohnt sind. Wir haben hier auch Kulturen. Wir haben hier Gewohnheiten. Wir haben hier Traditionen. Mhm. Aber ich habe andere Traditionen und Gewohnheiten kennengelernt. Ich bin in Österreich. Ich will weiterkommen. Ich will, dass man mich ernst nimmt. Aber wenn ich so weiterleben würde wie ein Nigerianer, so wie meine Eltern mir das beigebracht haben, dann hätte ich so viele Probleme mit den Leuten hier. Ja, es gibt so viele Unterschiede. Und das wollte ich mir im Buch zeigen. Ja, es ist wichtig, dass Integration passiert. Mir ist lieber Inklusion und nicht nur Integration. Ja. Und dass man einfach sieht, wir haben Probleme auch. Wir bringen auch viele Sachen mit. Wir müssen uns vielleicht ändern zu einem gewissen Grad. Aber es ist nicht so leicht. Es ist nicht so einfach. Das andere Buch, das neue Buch, Ebua, es hat mich immer beschäftigt, wie man mit alten Menschen umgeht, wenn man Kinder hat. Es ist meine Erziehung, dass man ältere Menschen respektiert, dass man die Eltern ehrt, dass man die Mama trägt. Mhm. Und dann erlebe ich oft, ich kenne die Vorgeschichten nicht in Österreich, erlebe ich oft, wenn man sagt, ich hasse meine Mama, ich hasse meinen Papa oder man hat so wenig Kontakt. Ja? Und dann denke ich, das kenne ich nicht. Ah, das kenne ich nicht. Aber dann habe ich mit meiner Mutter geredet zu Hause, hat sie gesagt, na ja, es gibt auch Ausnahmen, wie die Kinder mit ihren Eltern auch umgehen im Alter. Und da habe ich gedacht, dann schreibe ich ein Buch über eben das. Ja, meine Mutter hat 10 Kinder geboren, 10 Kinder. Ja, und wenn man bedenkt, diese Frau, habe ich auch im Buch drinnen, hat 10 Kinder geboren. Das heißt, 10 Jahre Schwangerschaft. Und sie hat jedes Kind 2 Jahre gestillt. Das sind dann 30 Jahre ihres Lebens. Dann hat diese Frau, egal was sie dann tut, solange sie mich nicht missbraucht oder Hunger lässt, dann verdient sie meinen Respekt. Mhm. Ja? Und dann muss ich alles tun im Alter, dass es ihr gut geht. Ich bin ihre Lebensversicherung. Mhm. Ich bin der erste Sohn. Ich habe andere Geschwister und wir schauen, weil sie keine Pension hat. Das ist auch wieder ein Vergleich zu Österreich. Mhm. Sie hat keine Pension. Die Pension meines Vaters starb mit ihm, als er starb. Er hat gearbeitet, meine Mutter war aber immer zu Hause. Das heißt, sie hat keine Witwe-Pension, so wie wir das haben. Wir haben ein Glück, dass man in meinem Land leben darf. Ja? Also müssen wir als Kinder für sie aufkommen. Und dann, wenn ich sehe, dann, wie man mit den Eltern umgeht, es ist keine Kritik, ich rede hier von den Unterschieden, ja? Dann tut mir ein bisschen weh. Und deshalb habe ich das Buch Ebua, das Leben einer Frau. Ja, du hast recht. Ich bin jetzt bei einem neuen Buch und das Buch wird sich dann Der Preis nennen. Das ist das erste Mal, dass ich über dieses Buch spreche. Der Preis, den wir für Migration, der Preis, den wir für das Leben in einem sicheren Land zahlen müssen. Ja? Ein Fisch, der lecker ist, hat auch Kröten. Das heißt, wenn man in so einem Land lebt, wenn man von so etwas weggeht oder weggehen muss und du kommst, woanders ist und du hast ein gutes Leben, das kommt auch nicht von ungefähr. Es gibt so viele Sachen, ja, die uns begleiten, die wir vermissen, die wir aufgeben müssen, die vielleicht nicht funktionieren, wie wir das möchten. Erziehung der Kinder. Ich bin sehr stolz auf meine zwei Mädels, aber es gibt Momente, wo gewisse Sachen passieren, wo ich denke, in Nigeria hätte ich das nicht zugelassen.
Ah, okay.
Aber ich bin in Österreich, ist eben so. Ja? Und das tut manchmal weh. Ich bin in der Lage, mich oft anzupassen, vor allem bei den Kindern auch, aber dann ist dann mit einem Beigeschmack.
Ah,
ja?
Okay.
Und das ist das neue Buch, Der Preis. Mhm. Ja? Preise, die Migrantinnen zahlen für ein Leben in Sicherheit.
Ich habe auch darüber nachgedacht, dass du in Nigeria aufgewachsen bist. Das heißt, auch deine Eltern, so wie du erzählst, dass dein Vater, der ist ja leider schon verstorben, der hat eine Pension bekommen. Die Mutter, die immer zu Hause war, bekommt gar nichts. Jetzt sind dort auch, es gibt Rollenbilder, die Eltern einnehmen. Jetzt lebst du in Österreich und da gibt es andere Rollenbilder. Such, wie du es jetzt gerade angedeutet hast, wie viel hast du in dir ändern oder müssen oder, keine Ahnung, annehmen müssen an der Kultur oder an der Gesellschaft, wie sie in Österreich funktioniert, um als Vater, weiß ich nicht, bei uns gibt's auch schwierige Väter. Aber ich habe das Gefühl, du wolltest ja immer das Beste machen, du warst ja auch in Karenz, das ist alles so vorbildlich. Das ist sehr spannend eigentlich.
Ja, es ist sehr spannend. Meine Pension ist auch kein Traum, den ich gehabt habe. Ich hatte keinen Job. Mhm. Meine Frau hat mehr verdient. Und für mich war einfach logisch, dass ich in Pension muss.
Okay.
Ja, und ich habe die Zeit nicht bereut. Weil ich merke auch, dass in der Beziehung zu den Kindern, dass die Idia, das ist die erste Tochter, ich habe zu ihr eine andere Beziehung, weil ich bei ihr zu Hause war.
Ja.
Meine Kinder würden heute sagen, der Papa ist sehr streng.
Ah, wirklich? Okay.
Ja.
Und wie war es bei dir zu Hause, wenn du aufgewachsen bist?
Weil ich es nicht mag, wenn mein Kind zum Beispiel zu mir sagt, Papa, du spinnst.
Aha. Mhm. Das findest du respektlos wahrscheinlich.
Ich bin zwar schon lange da, aber das tut ich trotzdem heute nicht.
Ja.
Nach wie vor.
Ja.
Ich habe mich sehr, sehr gut angepasst. Ich bin angekommen. Ich habe tolle Freunde in Österreich, die mich begleiten, für mich auch immer da sind. Aber Respekt ist bei mir sehr gut, sehr groß geschrieben.
Ja.
Und darum geht es auch in meinem Job.
Ja.
Ja? Respekt. Nicht dulden, einfach Menschen respektieren. Ja, die Kinder, aber heute sind sie mir sehr dankbar, weil sie mir immer sagen, Papa, wir bekommen so viele Komplimente. Alle sagen, mein Gott, seid ihr gut erzogen. Aber jetzt sind sie 28 und 25, ich habe nicht mehr viel zum Sagen, das habe ich schon gemerkt. Wenn ich dann sage, das und das und jenes, sagen sie, Papa, wir sind nicht in Afrika.
Welche Beziehung haben Sie zu Nigeria?
Für mich war es sehr, sehr wichtig, dass Sie Nigeria kennenlernen. Mhm. Nigeria ist auch Ihre Heimat. Nigeria ist meine Heimat und Österreich ist meine Heimat. Ich habe zwei Heimaten, meine Kinder haben nur eine.
Mhm.
Österreich ist ihre Heimat und wenn sie nach Nigeria fliegen, sagen sie, wir fliegen Bini-Oma besuchen.
Ah,
für sie
okay.
ist Nigeria Urlaub, für mich ist Heimat. Zwei Heimaten.
Mhm.
Ja. Und für mich war immer wichtig, dass meine Kinder nach Nigeria fliegen. Und wir fliegen wieder am Sonntag nächste Woche, weil sie dieses Land auch mögen. Sie haben dort Cousine, sie haben Tanten, sie haben Onkel und so weiter. Damit sie dieses Land auch kennenlernen und vielleicht auch das Leben hier vielleicht besser schätzen.
Mhm.
Ja? Ja, aber sie sind sehr gerne da.
Du sagst, in Nigeria gibt es 400 Sprachen.
Ja.
Wie viel lernt man dann als Kind, wenn es 400 unterschiedliche Sprachen gibt?
Naja, du lernst die Sprache, das ist auch ein Problem, weil du vorhin gesagt hast, Vergleiche, also dass man die Länder vergleicht, ist, dass wir 400 Sprachen haben, ist ein Problem. Du lernst nur die Sprache von der Region, wo du herkommst.
Okay.
Und wenn ich sage Sprachen, dann meine ich nicht Steirisch, Kärntnerisch, okay, oder
nicht
Steirisch.
Dialekte.
Nein, okay, das sind Sprachen, die ich nicht verstehe.
Aha.
Aber wir waren eine Kolonie von Engländern, das heißt, die Engländer waren bei uns als Kolonialherrscher und wir haben dann die Sprache übernommen quasi. Das heißt, wir haben zwar viele Sprachen, aber Englisch ist die Amtssprache. Das heißt, wenn man in die Schule geht, sollte man dann Englisch lernen und damit durchkommen. Ja, das ist so wie die Religionen, die wir auch haben in Nigeria, die sind Probleme, die auch für die Entwicklung zuständig sind.
Und spricht man dann in der Schule Englisch und zu Hause dann die eigene
Edu.
Sprache?
Edu? Edu, genau. Ja, und es ist leider nicht mehr so, viele Familien glauben, sie müssen nur Englisch reden. Das heißt, zu Hause wird auch Edo weniger gesprochen, was ich sehr, sehr schade finde. Mhm. Aber Edo ist meine Muttersprache und Englisch ist die Bildungssprache.
Ah, weil natürlich war jetzt der Hinweis, wenn deine Töchter nach Nigeria fliegen zur Oma, die reden dann Englisch wahrscheinlich.
Ja, sollten sie. Wir hatten auch das Glück, dass meine Kinder beide waren in der GIPS.
Mhm.
Das heißt, Englisch war ihre Bildungssprache im Gymnasium, wobei meine Mutter kann nicht Englisch, sie kann nur Nigerian Englisch, Pidgin Englisch, gebrochenes Englisch.
Ja.
Also ich muss dann fast immer dabei sein und muss so übersetzen.
Okay, das klingt echt spannend. Aber du hast mir jetzt schon einiges, vorweggenommen, nämlich dass in Nigeria der Aufbau mit den Regionen und den einzelnen Dörfern viel eigentlich unterschiedlicher ist als in Österreich, weil eigentlich wollte ich dir fragen, wie du nach Österreich gekommen bist. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Regionen, wir haben die Bundesländer, unterschiedliche Sprachen. Es gibt sogar Bundesländer, wo die sprachlich nicht so leicht zu verstehen sind. Ich spiele da natürlich auch Vorarlberg an. Wir haben Dialekte. Wie hast du die dieser österreichischen, in Summe, das ist ja gar keine österreichische Kultur, wir haben ja auch so kleine regionale Identitäten und Unterschiede. Wie hast du die da annähern können oder hast du schon alle Bundesländer bereist?
Ja, das schon. Außer Vorarlberg, da war ich noch nicht, aber das musste ich noch, sonst war ich schon in allen Bundesländern. Ich hatte in Österreich immer viel Glück.
Mhm.
Ja, und das kann ich nicht müde sein, das zu betonen. Ich hatte die Familie Neuhut und dann meine Frau war meine Lehrerin an der Uni. Das heißt, ich habe im Deutsch an der Uni gelernt und sie hat mich unterrichtet.
Mhm.
Das ist ein Glück. Das heißt, und sie bestand drauf, obwohl sie Englisch und Deutsch studiert hat, sie wollte mit mir nie Englisch reden.
Mhm.
Und durch sie habe ich die Sprache sehr schnell gelernt, lerne ich heute nach wie vor. Und man kommt sehr viel herum. Es gibt fast kein Dorf in der Steiermark, wo ich noch nicht war. Und ich merke, die alle reden ganz, ganz unterschiedlich. Und ich nehme auch immer was mit. Ja, ich nehme immer was mit. Und dann versuche ich auch dann in dieser Sprache, mit der sie mir sprechen, auch zu sprechen. Dann lachen sie alle. Ne? Dann ist es sehr witzig. Ja, ich bin sehr viel unterwegs und ich nehme alles mit, was nicht immer vielleicht schön ist, weil man glaubt oft, dass ich versuche, mich nur lustig zu machen über sie. Nein. Das ist einfach meine Art. Ja, es ist, so wie du sagst, unterschiedlich.
Ja.
Ja, in Österreich ist nicht alles gleich überall.
Reden wir noch kurz über dein letztes Buch, weil da geht es nämlich um Glaube, Aberglaube und Tradition. Bist du abergläubisch?
Bin ich nicht, nein. Oh. Bin ich nicht. Ich bin sehr gläubig. Ich war, wie ich nicht wieder war, sehr, sehr oft in der Kirche, was ich jetzt leider nicht mehr mache. Trotzdem glaube ich nach wie vor. Und der Glaube ist in Nigeria sehr, sehr groß geschrieben.
Mhm.
Ja? Und so wie man glaubt, an dem Leben nach dem Tod, dass man wiederkommt, wiedergeboren und die Sachen so. Und daran glaube ich auch. Und damit habe ich mich auch im Buch beschäftigt.
Und auch mit der Tradition. Das finde ich auch sehr spannend, weil du gehst ja dann auf die Tradition deines Ursprungslandes ein. Könntest du ein Buch über Österreich und die Tradition auch schreiben?
Ich möchte einfach vielleicht kurz vorher sagen, das letzte Buch ist eine Fiktion.
Ah.
Ja, das andere Buch, es ist zwar mit meiner Mutter obendrauf, ein Bild von meiner Mutter, aber es geht nicht um meine Mutter. Es geht um eine Frau, das ist alles frei erfunden. Ah. Mit ein bisschen Sachen, die ich erlebt und kennengelernt habe. Bei meinem Seminar vergleiche ich auch Österreich mit Ländern. Das heißt, aha, ich kenne mich ein bisschen eingelesen, ich habe viel erlebt. Ob ich jetzt in der Lage bin, ein Buch zu schreiben, weiß ich nicht. Aber ich habe auch in meinem Buch Ein Leben, zwei Welten verglichen, ja, in Österreich und in Nigeria. Habe ich versucht, aber ein ganzes Buch weiß ich nicht.
Ich denke nämlich gerade darüber nach, ich weiß nicht, ob du diesen Dokumentationsfilm kennst, der heißt Das Fest des Huhnes.
Ja, genau. Zeige ich in jedem Seminar und das finde ich auch sehr kürzlich.
Erklären wir es kurz unseren Hörerinnen. Das ist ein Dokumentationsfilm,
ja,
wo quasi ein Filmteam, jetzt sage ich aus Afrika, kommt, um die österreichischen Feste kennenzulernen, wie hier gefeiert wird. Weil Feste natürlich ganz oben stehen und auch wie eine Feiertradition und Zeremonien und so weiter ausschauen. Und deswegen das Fest des Huhnes. Mit Huhn ist gemeint das Brathändl, der Kirtag. Dieser Dokumentationsfilm ist schon älter.
Ja, das, ich glaube 99 oder 2000. Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass dieser Film vom ORF stammt.
Genau, ja, es ist ein österreichischer Film.
Und wenn ich den Film zeige beim Seminar, dann gibt es so viele Menschen, die sind sauer.
Wirklich?
Die sind krantig. Also sie glauben, ich versuche, die Kultur Österreich lächerlich zu machen. Mhm. Ja, aber sie verstehen nicht, was der Film möchte eigentlich. Einfach, dass man einfach nachdenkt. Ist das jetzt Österreich? Ist das jetzt Oberösterreich? Oder sind das nur Zufälle? Ja. Und wenn man nach Afrika fliegt und auch herumreist und Filme macht, was auch sehr oft passiert, und ich diese Filme sehe, dann denke ich auch, das kenne ich nicht. Ja, und genauso gibt es den Menschen beim Seminar und sie sagen, das ist nicht Österreich, das ist viel zu einseitig. Genauso geht es mir.
Ja, sicher, genau.
Und ich finde diesen Film so gut, der ist nicht mehr der Jüngste, aber der ist nach wie vor passend.
Ah, sehr gut. Du hast ein Stichwort geliefert, diese Vermittlungsarbeit, weil man ja nur eine Seite sieht. Das wird wahrscheinlich das sein, was in deinem Seminar die Hauptrolle spielt. Merkst du auch, dass du Menschen über verschiedene Methoden, also wie viele verschiedene Richtungen kannst du ansprechen, damit die Leute sagen, ah, jetzt verstehe ich etwas, weil oft sind es ja wirklich so ablehnende Meinungen und da muss man aber ganz vorsichtig sein, um ranzukommen an den Menschen.
Wenn ich in die Schule gehe oder in den Kindergarten und die sagen alle, wir machen das Afrika-Projekt, obwohl mein Projekt ICO heißt. Nur weil der Projektleiter aus Afrika kommt, heißt es Afrika-Projekt. Ist okay, ist kein Problem. Das, was mich dann stört, ist dann die Bilder, die sie dann überall aufhängen in der Schule oder im Kindergarten. Was ich sehr schade finde, die sind dann Biafra-Kinder, nockerte Menschen, Stroh- und Lehmhäuser, was nicht falsch ist. Das stimmt. Aber ich frage mich da, wenn ich hinkomme, was will man den Kindern eigentlich vermitteln von mir? Und welches Bild haben diese kleinen Kinder von mir? Mehr Vorurteile? Mehr Angst? Oder vielleicht nur Mitleid mit mir? Und dann denke ich, wir arbeiten gegen Vorurteile, dann komme ich in die Schule und den Kindergarten, dann hänge auch nur diese Bilder. Die sind nicht falsch, die sind richtig. Aber es ist nur einseitig. Genau wie dieser Film, von dem du gesprochen hast, über Österreich. Ja, und vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Ich kam einmal in den Kindergarten und wenn du in den Kindergarten gehst, die Kinder sind oft skeptisch. Ja, es gibt so eben diese Schutzinstinkt, was okay ist. Sie sind nicht sicher, ja, was ich von ihnen möchte. Ein paar weinen. Aber nach dem zweiten, nach dem dritten Einsatz sind wir schon Freunde. Sie streiten dann, wer darf neben mir sitzen. Die Ängste sind weg, die Scheu ist weg. Dann kam eine Mutter in den Kindergarten und schaute zu, wie die Kinder sich trauen, zu uns zu kommen, uns zu umarmen. Und sie ging zu der Leiterin und sagte, es ist schon okay, wenn ihr das Afrika-Projekt macht, aber bitte, sagte sie, nicht so nah gehen lassen. Warum? Fragte sie dann die Leiterin und sie sagte, die Kinder können krank werden. Das ist für mich eine Beleidigung. Ja, aber dann denke ich dann und denke, naja, warum soll sie nicht so denken? Das sind die Bilder, die sie kennt von Afrika. Armut, kranke Menschen, Lehmhäuser, Strohhäuser, Unwetter und so weiter und so fort. Sie kennen das Land nicht anders, sie kennen den Kontinent nicht anders. Und für sie ist Afrika eh nur ein Land, ein kleines Land mit so vielen Sachen, die teppert sind. Ja? Nur, ich habe sie dann kennengelernt beim Abschluss vom Projekt. Sie kam und saß neben mir mit ihrem Mann und wir sprachen miteinander. Wir machten Späße, wir lachten. Und dann schaute sie mich an und sagte, eigentlich bist du so lieb, aber die anderen sind nicht so wie du. Und das ist das Problem. Wir kennen die Menschen nicht, wir kennen den Kontinent nicht, aber wir kennen nicht mal die Länder. Aber wir haben so viele Vorurteile, ja, viele Meinungen, die teilweise stimmen, aber viele, die überhaupt nicht mit dem Kontinent zu tun haben. Und das ist das Problem. Und solange das nicht, sich nicht ändert, wird auch der Umgang mit Menschen, die dunkelhäutig sind in der Steiermark, in Österreich, wird nicht besser werden. Die Bilder müssen sich ändern. Mhm. Ja, bei den Eltern. Dass man einfach sagt, das ist ein Mensch und den muss ich kennenlernen und den muss ich nach seinen Taten beurteilen. Sagte auch Martin Luther King, 63, so lange her. Ja, ich habe den Traum, dass meine Kinder nicht nach dem Aussehen beurteilt werden, sondern nach ihren Taten. Nach ihren Taten, nach dem, was sie tun und was sie von sich geben. Ja, ich bin kein Drogendealer, nur weil man einen Afrikaner im Stadtpark erwischt hat. Der ist ein Trottel, der hat was Falsches getan und den muss man bestrafen, aber nicht den Fred.
Fred, das ist so berührend, was du erzählst. Jetzt fehlen mir dann auch gleich die Worte. Wie stellst du dir, du arbeitest jetzt wirklich seit 25 Jahren in diesem Bereich. Das heißt, du machst einen ganz großen Teil, um der Gesellschaft was zu vermitteln, um unsere Gesellschaft in der Einsatz wirklich so ein bisschen idealistisch zu verbessern. Was hast du in diesen 25 Jahren in Österreich, was erlebst du so an positiven Veränderungen und wo hast du das Gefühl, es geht weiter? Wir wissen alle, dass wir politisch in einer ganz schwierigen Situation stehen. Es sind heuer noch zwei Wahlen, nämlich die Nationalratswahl und die Landtagswahl. Wir wissen, was die Medien jetzt schon darüber verkünden wollen und werden und also was sein wird und so weiter. Wie siehst du quasi, wo ist gesellschaftliche Veränderung wie möglich? Oder wie hast du es erlebt und wie willst du es weiterleben?
Ich glaube auch, die Politiker müssen anerkennen, dass die Zeit anders geworden ist. Die Menschen sollen wissen, der Fred kann wählen und der Fred kann gewählt werden. Denn ich bin Österreicher, ich bin alt genug und ich lebe schon genug. Das heißt, die Partei können mich aufstellen. Und wenn die Menschen warten, dass ich wieder weggehe, das wird einfach nicht passieren. Und das müssen sie wissen. Die Politik sagen oft Sachen, die nicht stimmen. Sicher, es gibt in Österreich nur ein Gesetz. Und dieses Gesetz ist für uns alle gültig. Und wer sich dran nicht hält, gehört bestraft. Punkt. Ob es Ausländer ist, Inländer ist, rechtsradikal, linksradikal ist wurscht. Ja, und das ist das. Die Politik muss es anerkennen, dass es in Österreich Menschen gibt, die weiß, schwarz, gelb, grün oder wie auch immer. hier leben und nicht uns gegeneinander zu bringen und so tun, als könnten sie uns alle wieder wegschicken. Das geht nicht. Meine Kinder sind nicht so hell wie du. Sie sind nicht so dunkelhäutig wie ich. Die Mama kommt aus der Obersteiermark. Sie sind Steirerinnen. Sie dürfen auch wählen. Ja? Und das ist der Punkt. Aber auch die Parteien müssen anerkennen, alle Parteien, dass wir teilweise ein Problem haben. Und diese Probleme müssen wir gemeinsam angehen. Mhm. Nicht versprechen, was wir nicht ändern können. Ja? Und so weiter und so fort. Und es ist sehr schwer. Es ist nicht einfach. Du sagtest gerade, wir hatten 3 Wahlen. Wir haben jetzt nur noch 2. In Zeiten von Wahlen ist der Rassismus sehr groß in der Gesellschaft. Mhm. Die Menschen werden sogar auf der Straße aggressiver, weil die Parteien Blödsinn propagieren und sagen, weil die Leute glauben, abwarten. Diese Partei wird kommen, da kann man euch alle abschieben. Aber das ist ein Blödsinn. Das ist nicht der richtige Weg. Ja? Wir haben ein Problem. Ja, der Islam ist nicht das Problem. Es gibt ein paar Idioten, die sich Islamisten nennen und Blödsinn auch machen. Das ist falsch. Gewalt ist falsch. Und Gewalt ist abzulehnen. Und da müssen wir alle was tun, dass das nicht passiert. Das muss man auch sagen. Aber da müssen die Parteien Lösungen haben und vorschlagen und nicht mich ausgrenzen. Mhm. Denn ich bin ein Teil dieser Gesellschaft seit mehr als 32 Jahren. Mhm. Ich habe mehr in diesem Land gelebt als in Nigeria. Und meine Kinder kennen nur dieses Land. Und sie haben das Recht, dieses Land Heimat zu nennen. Und da müssen wir alle was tun. Die Politik, die Medien, die Polizistinnen, die Lehrerinnen, alle haben die Pflicht, etwas zu tun, dass das Zusammenleben in Vielfalt funktioniert.
Fred, das hat jetzt eigentlich schon wie ein schönes Schlusswort geklungen.
Ich habe schon genug.
Ja, ich habe aber noch eine kleine Frage, weil du hast es fast angedeutet. Jetzt machen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Und du hast jetzt, ich habe so zugehört, dass ich herausgehört habe, könnte es sein, dass du in die Politik gehen könntest du dir das vorstellen, in die Politik zu gehen?
Ich bin schon oft gefragt worden, ob ich in die Politik gehen möchte. Und ich habe immer Nein gesagt. Aber ich merke, dass ich einfach, dass die Lust bei mir jetzt da ist. Ich würde nicht ablehnen, wenn ein gutes Angebot kommen würde. Ich habe bis jetzt immer abgelehnt. Ja? Weil ich dachte auch, die Arbeit, die ich mache, ist keine Parteipolitik, aber es ist auch Politik. Wir alle machen Politik eigentlich immer, aber ich wollte mich nicht binden. Und es gab diese Zeit, wo 3 Parteien mich gefragt haben, gleichzeitig. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn 3 Parteien mich fragen, dann bin ich nirgends daheim. Ja? Und ich habe abgelehnt. Aber ich bin so weit, dass ich denke, wir reden immer von Partizipation. Dass man sagt, auch die Menschen, die hier als Migrantinnen gekommen sind, auch in der Politik Fuß fassen sollen. Wir wollen nicht nur putzen und reinigen und Pflegekräfte, was auch wichtig ist. Wir wollen auch mitgestalten. Also wenn ein Angebot kommen sollte, ein Angebot, das mir passt, why not?
Ja, Fred, ich glaube, das war jetzt das Schlusswort. Weil, dass du an dem neuen Buch arbeitest, das wissen wir jetzt schon. Hast du sonst noch ein Projekt, das du jetzt als Werbung in eigener Sache etwas in die Zukunft blickt, noch erzählen möchtest?
Naja, das IQ-Projekt, das ich leite, wo wir in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, das läuft weiter. Ob ich jetzt weiter so lange noch mache, das weiß ich nicht. Aber mit oder ohne mich wird das Projekt weitergehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Schulen und Kindergärten sich bei uns melden. Wir sind immer sehr gut gebucht. Für das Jahr 2025 sind wir, glaube ich, bis Ende Juni voll. Ich glaube, ich habe nur noch wenige Plätze. Und dass das so ist, nach fast 26 Jahren, zeigt mir, dass die Pädagoginnen verstehen, dass wir diese Arbeit, dass die Kinder in der Schule, dass die Kinder im Kindergarten das brauchen. Begegnung soll stattfinden. Und Begegnung baut Ängste ab. was ich nicht kenne, ist fremd. Und das, was fremd ist, bringt oft Angst mit sich. Ich sage immer, kein Kind wird als Rassist geboren. Hm. Niemand wird als Rassist geboren. Vielleicht die Gespräche zu Hause, vielleicht die Freunde, die man hat, vielleicht die Politik. Ich weiß es nicht. Aber wenn man auch positive Erfahrungen macht mit Menschen, die wir schon verurteilen, mit denen wir nichts zu tun haben, ob wir nie haben wollen oder wir sie gar nicht kennen, ja, dann wird der Abstand immer größer. Aber wenn Begegnungen stattfinden, dann können wir Ängste abbauen. Denn wir alle, ob weiß, ob schwarz, ob behindert, ob alt oder jung, wir sind alle Steiermark.
Danke, lieber Fred, fürs Kommen. Danke, dass du da warst. Danke für dieses wunderbare Gespräch. Viele kluge Dinge. Danke.
Ich danke dir, liebe Petra, dass ich hier sein darf.
Und bis zum nächsten Mal. Baba.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.